NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl. Guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind einige der Themen. Minister zu Guttenberg vor dem Verteidigungsausschuss. In seiner Rede zur Lage der Nation setzt Barack Obama auf Einigkeit zwischen den politischen Lagern. Konflikte spricht der US-Präsident nicht an. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Außerdem im Programm: auch heute wieder protestieren viele Ägypter gegen ihre Regierung. In Davos beginnt das Weltwirtschaftsforum und Trauer um Bernd Eichinger. Der Produzent und Regisseur starb im Alter von 61 Jahren. Zunächst aber zum Verteidigungsminister. Der steht seit rund einer Woche massiv in der Kritik, und das nicht nur seitens der Opposition, sondern auch aus den eigenen Reihen. Und deshalb muss Karl Theodor zu Guttenberg nun rasch Klarheit schaffen. Was ist wirklich passiert auf der Gorch Fock? Warum starb die Offiziersanwärterin? Warum der junge Soldat in Afghanistan im Dezember? Und zu welchem Zeitpunkt wusste der Minister was über diese Vorfälle? Heute haben die Mitglieder des Verteidigungsausschusses zu Guttenberg befragt. Anschließend nahm er im Bundestag Stellung. Einzelheiten von Gerd Depenbrock.
Wortlos war Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg am Vormittag in den Verteidigungsausschuss gegangen. Diesmal wollte der Minister zuerst den Abgeordneten hinter verschlossenen Türen Rede und Antwort stehen und nicht den Medien. 4 Stunden dauerte dann Guttenbergs Anhörung. Schon 1 Stunde später ging es dann am Nachmittag im Plenum des Bundestages und damit in aller Öffentlichkeit in einer Aktuellen Stunde weiter. Generell fühlen sich die Abgeordneten nach wie vor nicht nur unzureichend, sondern zumindest die der Opposition auch falsch informiert. Friedjof Schmidt von den Grünen:
die falsche Unterrichtung unseres Parlaments ist keine Lappalie.
Der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold forderte Minister zu Guttenberg auf, das Verhältnis zum Verteidigungsausschuss auf eine bessere, solidere Basis zu stellen. Zu Guttenberg selbst wies darauf hin, dass alle aktuellen Vorgänge der vollständigen Aufklärung bedürfen, doch seien die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.
Ich weise deswegen mit Nachdruck zurück: ich hätte das Parlament nicht informiert, ebenso den Vorwurf einer gezielten Vertuschung oder Irreführung durch mein Haus oder durch mich selbst.
Zu Guttenberg musste allerdings einräumen, im Falle des durch den vermutlich leichtsinnigen Umgang eines Kameraden mit der Schusswaffe in Afghanistan getöteten Soldaten das Parlament zunächst unvollständig unterrichtet zu haben. Die Suspendierung des Kommandanten der Gorch Fock wegen Schikanevorwürfen auf dem Segelschulschiff nach dem tödlichen Sturz einer Soldatin aus der Takelage verteidigte Guttenberg erneut als Maßnahme der Fürsorge.
Kapitän zur See Schatz ist unverändert Kommandant der Gorch Fock, auch wenn er gegenwärtig von seiner Verantwortung entbunden ist. Und ein von seinen Pflichten vorläufig entbundener Kommandant ist weder gefeuert, noch ist er geopfert, noch ist er geschasst, noch ist er rausgeworfen. Und deshalb handelt es sich hier nicht nur um eine Vorverurteilung, sondern um eine Maßnahme, die unter anderem der sachgerechten Aufklärung dient und als solche auch angelegt ist.
Die Opposition konnte für diese Entscheidung allerdings keine neuen Erkenntnisse erkennen. Rainer Arnold warf dem Minister vor, unter dem Druck der Boulevardpresse gehandelt zu haben.
Geniert Sie das nicht wirklich, wie die Bild-Zeitung zusammen mit Ihnen in Bild am Sonntag diese Entlassung des Kommandeurs medial inszeniert hat. Medial inszeniert hat. Dies muss einem seriösen Minister peinlich sein. Es muss ihm peinlich sein.
Vertreter der SPD und der CDU signalisierten, trotz der möglichen Missstände solle die Gorch Fock nicht von der Bundeswehr aufgegeben werden. Im Falle der geöffneten Feldpostbriefe teilte zu Guttenberg mit, vermutlich handele es sich nicht um einen systematischen Vorgang. 29 von tausenden Postsendungen seien betroffen, der Vorfall aber noch nicht geklärt. Union und FDP bewerteten die Anhörung Guttenbergs erwartungsgemäß als einen Erfolg für den Verteidigungsminister und dessen Aufklärungswillen. Dagegen beschrieben Oppositionsteilnehmer der nicht öffentlichen Sitzung den Minister als gereizt, dünnhäutig und aggressiv.
Aus Afghanistan wurde heute gemeldet, dass US-Militärs dort Anfang Januar einen Deutsch-Afghanen festgenommen haben. Die deutschen Behörden halten sich mit Äußerungen und Kommentaren zurück. Ulrike Bosse fasst zusammen, was bislang bekannt wurde.
Der Außenminister bleibt am Mittag so zurückhaltend, wie es sein Sprecher am Morgen war. Nur, dass ein Deutscher von den Amerikanern in Afghanistan festgenommen wurde, bestätigt Westerwelle, und indirekt, dass das Auswärtige Amt bisher keinen Kontakt zu ihm hat.
Ich kann bestätigen, dass es zutrifft, dass ein deutscher Staatsangehöriger in Afghanistan in US-Gewahrsam ist. Und wir bemühen uns darum, gegenüber den verantwortlichen Stellen der Vereinigten Staaten von Amerika einen Zugang zu unserem Staatsbürger auch zu erhalten.
Und Guido Westerwelle bittet um Verständnis, dass er nicht mehr sagen will.
Ich kann Ihnen sagen, in anderen Fällen haben wir es ähnlich gehandhabt, dass das Ergebnis zählt und nicht die öffentliche Intonierung. Und das ist ja auch schon in anderen Fällen, wie Sie wissen, zu meiner Amtszeit erfolgreich gewesen.
Seit 8. Januar sitzt der deutsche Staatsbürger Hadid N. in US-Haft, offenbar im Militärgefängnis in Bagram. Der Deutsch-Afghane sei bei einem Besuch bei seinem Vater in Kabul von US-Soldaten festgenommen worden, berichtete die in Frankfurt am Main ansässige Familie der Süddeutschen Zeitung. Über die Gründe kann sie nur spekulieren. Hadid N. werde im Einklang mit dem Kriegsvölkerrecht festgehalten, sei alles, was die US-Botschaft in Kabul der Familie mitgeteilt habe. Die Schwester von Hadid N., eine Anwältin, kümmert sich. Ihre Vermutung, deutsche Behörden hätten den Amerikanern möglicherweise Informationen zukommen lassen, die zur Festnahme ihres Bruders geführt hätten, wurde vom Bundeskriminalamt gegenüber der Süddeutschen Zeitung zurückgewiesen. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hatte zweimal gegen Hadid N. ermittelt wegen möglicher Nähe zur Terrorzellen. Beide Verfahren gegen den mittlerweile 23-jährigen Studenten des Bauingenieurwesens wurden aber mangels konkreter Anhaltspunkte eingestellt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt zu Nachrichtenagenturen.
Die Rede zur Lage der Nation findet traditionell Ende Januar statt. Und traditionell fragen dann viele US-Bürger, sind wir eine Nation? In den Zeiten von George W. Bush haben auf diese Frage viele mit Nein geantwortet. Denn Bush hat mit seinen Kriegen die USA tief gespalten. Umso größer waren die Hoffnungen, die in seinen Nachfolger gesetzt wurden. Doch Barack Obama muss mit dem Bush-Erbe kämpfen. Und das ist überwiegend verheerend, national wie international. Aufgeheizt wird die Stimmung in den USA zudem von politischen und medialen Scharfmachern. Obama wird heftig kritisiert. Gestern Abend nun hat der Präsident zur Lage der Nation gesprochen. Anna Engelke berichtet.
Wer soll das bezahlen? Das ist die Frage am Tag nach Obamas Rede zur Lage der Nation. Darin hatte der Präsident Investitionen in Bildung, Forschung und Entwicklung sowie in Infrastrukturprojekte angekündigt, um Jobs zu schaffen und die USA zu modernisieren. Nur so könne Amerika seine Führungsrolle in der Welt behalten. Aber es müsse auch gespart werden, mahnte Barack Obama. Wir müssen Amerika zum weltweit besten Ort machen, um Geschäfte zu tätigen. Wir müssen Verantwortung für unser Haushaltsdefizit übernehmen und unseren Staat reformieren. So können unsere Bürger im Wohlstand leben. So können wir die Zukunft gewinnen. That's how we'll win the future. Immer wieder während seiner gut einstündigen Rede umwarb der Präsident die Republikaner. Anders als sonst saßen viele von ihnen gestern Abend neben Demokraten. Eine Reaktion auf das Attentat von Arizona, bei dem die demokratische Abgeordnete Gabrielle Giffords angeschossen wurde und 6 Menschen starben. Die Bluttat hat in den USA eine Diskussion über die aufgeheizte politische Stimmung ausgelöst. Indem Republikaner und Demokraten nebeneinander Platz genommen hatten, wollten sie zeigen, dass sie zwar politische Konkurrenten sind, aber keine Feinde. Präsident Obama äußerte die Hoffnung, dass dieser gute Wille auch anhält. Was wir aus diesem Moment machen, liegt nicht daran, ob wir heute Abend nebeneinander sitzen, sondern daran, ob wir morgen zusammenarbeiten. Die Amerikaner hätten mit der Wahl im November entschieden, dass sich die Parteien nun die Verantwortung teilten, so Obama. Immer wieder reichte er den Republikanern die Hand, zeigte sich kompromissbereit bei Änderungen der Gesundheitsreform, beim Senken der Unternehmenssteuer und bei einigen anderen Herzenswünschen der Republikaner. Die so Umworbenen reagierten höflich. Die Republikaner haben erkannt, die Amerikaner sind die hasserfüllten Auseinandersetzungen der vergangenen 2 Jahre leid. Der Haushaltsexperte Paul Ryan war derjenige, den die Republikanische Partei ausgeguckt hatte, um auf Obamas Rede zu antworten.
I assure you.
Ich versichere Ihnen, wir wollen mit dem Präsidenten zusammenarbeiten, um öffentliche Ausgaben in die Schranken zu weisen.
Restrain federal spending.
Trotz des Angebots der Zusammenarbeit machte Ryan aber auch deutlich, wo die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Republikanern und Demokraten liegen.
Endless borrowing is not a strategy.
Sich ohne Ende Geld zu leihen, ist keine Strategie. Ausgaben zu kürzen muss an erster Stelle stehen. Unsere Nation befindet sich an einem Wendepunkt. Wenn der Staat jetzt weiter unkontrolliert wächst, dann wird das beste Jahrhundert Jahrhundert für Amerika das vergangene Jahrhundert gewesen sein.
Will be considered our past century.
Wo und wie gespart werden soll, wie der Staat schlanker wird, das sind die großen Fragen am Tag nach Obamas State of the Union. Bisher trauen sich aber weder Demokraten noch Republikaner, konkret zu sagen, wo die Ausgaben gekürzt, wo gestrichen werden soll. Denn um das Haushaltsdefizit spürbar zu verringern, müssten die großen Ausgabenposten wie die staatliche Rente, die staatliche Krankenversicherung für Ältere und Arme in Angriff genommen werden. Solche Einschnitte sind aber bei den US-Bürgern extrem unpopulär. Wer das vorschlägt, wird dafür nicht unbedingt mit Wählerstimmen belohnt.
Ja, soweit der Bericht von Anna Engelke. Es geht also um die nächste Präsidentschaftswahl im November 2012. Spätestens seit den Zwischenwahlen zum US-Kongress im vergangenen Jahr befinden sich Republikaner und Demokraten im Wahlkampf. Und für Präsident Obama geht es nicht nur um den Machterhalt, sondern auch um seine Mission und seine Glaubwürdigkeit. Doch was ist von seinem Spirit of Change noch zu spüren, 2 Jahre nach Obamas Amtsantritt? Wie ist die Lage der Nation? Ralf Siener kommentiert die Rede des Präsidenten.
Es war eine gute, aber keineswegs eine brillante Obama-Rede. Zu hoch hatte der Präsident selber die Messlatte gehängt, indem er seinen Redenschreibern gestattete, ihm den Begriff Sputnik ins Manuskript zu schreiben, den Namen des sowjetischen Satelliten, der Amerika vor 53 Jahren in einen heilsamen Schockzustand versetzte, weil die selbstverliebte Nation plötzlich erkennen musste, dass sie zumindest in puncto Weltraum nicht mehr auf der unangefochtenen Siegerstraße war. Amerika tat damals das, was sich Obama heute wünscht, aber nicht wirklich anzumahnen wagt. Die USA unternahmen eine intergalaktische Kraftanstrengung und landeten auf dem Mond. Mindestens dieselbe Kraftanstrengung wäre jetzt nötig, um sich innerhalb der nächsten 10 Jahre von dem erdrückenden staatlichen Schuldenberg zu befreien. Doch das mit deutlichen Worten anzumahnen und mit deutlichen Taten voranzutreiben, dazu fehlt Amerikas Präsidenten der Rekordverschuldung der Mut. Stattdessen wirft Obama Placebos unters Volk, die ihm niemandem wehtun, aber leider auch nichts wirklich bewirken. Seine Ankündigung, 400 Milliarden in den nächsten 10 Jahren einsparen zu wollen, klingt zwar imposant, ist aber ein Witz. Angesichts einer Staatsverschuldung von mittlerweile 1.500 Milliarden Dollar, die bald 100% des amerikanischen Bruttosozialproduktes erreicht. Auch das Obama-Versprechen, die Staatsausgaben für die nächsten 5 Jahre einzufrieren, ist reine Augenwischerei. Denn diese Kühltherapie bezieht sich gerade mal auf ein Viertel der Ausgaben, während die eigentlich problematischen Bereiche wie nationale Sicherheit, Sozialausgaben, Gesundheitsversorgung und Renten ebenso außen vor bleiben wie der größte Verteidigungshaushalt der Welt, der gerade mal um 70 Milliarden Dollar verschlankt werden soll. Gewaltige Opfer aller sind notwendig, und zwar schnell und bald. Schon jetzt entlassen selbst Amerikas Kriminalitätshochburgen bis zu 50% ihrer Polizisten, weil die Kassen leer sind. Kein Wort von dieser Schuldendramatik findet sich in Obamas wohlklingender Rede, die niemandem wehtun, sondern alle miteinander versöhnen wollte. Das ist nach den hasserfüllten Diskussionen der letzten Monate und nach den Todesschüssen von Tucson auch ein wichtiges Ziel. Wichtig wäre es allerdings auch gewesen, angesichts des leeren Kongressstuhles, der durch einen Kopfschuss schwer verletzten Demokratin Gabby Giffords, ein Wort zu den viel zu laschen Waffengesetzen in den USA zu verlieren. Doch das hätte die überparteiliche Harmonie zerstört, an der Obama angesichts der Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr so viel gelegen ist. Immerhin entging der beifallsheischende Präsident der Gefahr der völligen Selbstverleugnung. Die Steuern für Unternehmen will er zwar senken, aber die Steuererleichterungen für Amerikas Superreiche möchte er denn doch nicht für immer festschreiben. Auch an seiner Gesundheitsreform will Obama im Prinzip festhalten und sogar das Wort Einwanderung wagte er in den Mund zu nehmen. Das reicht für eine gute, aber nicht für eine große Rede, denn die hätte Ecken und Kanten haben müssen. Aber anecken möchte Obama nicht allzu sehr auf seinem Weg zur Wiederwahl ins Weiße Haus.
Ralf Siener kommentierte Barack Obamas Rede zur Lage der Nation für das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Zu unserem nächsten Thema, die Entwicklung in Tunesien. Wir kommen gleich noch präzise dazu. Wie gesagt, die Vorgänge der letzten Wochen, die haben viele Menschen in der arabischen Welt aufgerüttelt und ihnen Mut gemacht. Die Menschen protestieren und wollen den Machtwechsel vor allem in Ägypten. Zehntausende demonstrieren gegen Präsident Mubarak. Wie die Lage heute ist, das schildert Ihnen nun Jürgen Striak.
Gestern Abend noch sangen die Demonstranten auf dem Platz der Befreiung im Zentrum von Kairo die ägyptische Nationalhymne. Bis mindestens heute wollten sie dort ausharren. Doch kurz vor 1 Uhr beginnt die Polizei mit der Räumung. Mit enormer Brutalität geht sie gegen mehrere tausend Demonstranten vor. Wasserwerfer, Schlagstöcke und Waffen mit Gummigeschossen kommen zum Einsatz. 5 Stunden später sieht der Platz aus wie an jedem x-beliebigen anderen Tag. Der gesamte Müll und alle Absperrgitter wurden weggeräumt, Anti-Mubarak-Graffiti von den Hauswänden entfernt. Nur wenige Polizisten waren heute Morgen um 6 noch zu sehen. Die Botschaft des Regimes ist klar. Die Proteste sind vorbei. Man werde, erklärten Regierungsvertreter heute Vormittag, keine weiteren Demonstrationen zulassen. Über Facebook rufen Aktivisten unterdessen zu neuen Aktionen auf und geben Ort und Zeit bekannt. Wir haben gestern nicht zum Scherz demonstriert, sagt die Bloggerin Nawara Niggen. Der Tag des Zornes ist nicht vorbei, er war nur der Anfang. Wir werden weiter demonstrieren, ohne Angst, denn wir haben nichts zu verlieren. Trotz der Aufrufe blieb es in Kairo heute weitestgehend ruhig. Angekündigte Aktionen werden im Keim erstickt. Sobald sich in der Hauptstadt und in den Provinzen auch nur 1 Dutzend Leute versammeln, werden sie festgenommen, oft von Beamten in Zivil. Das Regime beschuldigt die Muslimbruderschaft, die Proteste forciert zu haben, aber die Bloggerin Nawara Niggen widerspricht. Die Muslimbrüder haben nur als Einzelpersonen mitgemacht, nicht offiziell als Organisation. Auf dem Platz der Befreiung waren wir gestern 50.000 Demonstranten, nicht 2.000 oder 10.000. Nur einige von ihnen waren Muslimbrüder. Gegen 17 Uhr Ortszeit treibt die Polizei Dutzende Menschen am Gebäude der Berufsvereinigung der Journalisten auseinander. Aus Polizeiwagen schießt sie in die Luft. Die Demonstranten, die diesmal offensichtlich eher auf Krawall aus sind, werfen Steine und zünden Reifen an. Schwarze Rauchwolken steigen auf. In verschiedenen Facebook-Gruppen wurde unterdessen zu weiteren Protesten nach dem Mittagsgebet am Freitag aufgerufen.
Und das Auswärtige Amt in Berlin hat seine Reisehinweise verschärft. Empfohlen wird nun, Menschenansammlungen und Demonstrationen zu meiden, in den auch bei deutschen Touristen beliebten ägyptischen Urlaubsorten am Roten Meer war von den Unruhen in Kairo aber nichts zu spüren. Aber die Reiseveranstalter haben Ausflüge nach Kairo abgesagt. Und nun zur Lage in Tunesien. Wie angekündigt, dort versucht die Übergangsregierung, die Bevölkerung ruhig zu halten. Doch die Tunesier wollen den kompletten Neuanfang, nicht mehr eine Regierung, ein Regime, in dem noch Minister des alten Regimes von Ben Ali, dem gestürzten Präsidenten, sitzen. Nun hat die Übergangsregierung einen internationalen Haftbefehl gegen Ben Ali und dessen Frau beantragt. Einzelheiten von Alexander Göbel.
Als Tunesiens Justizminister Lazar Chebbi vor die Presse tritt, herrscht große Aufregung. Im Konferenzsaal seines Ministeriums in Tunis gibt es keinen einzigen freien Platz mehr. Schließlich hat der Minister Bedeutendes zu verkünden, den internationalen Haftbefehl gegen Ex-Präsident Ben Ali und seine Frau Leila. Ben Ali und seiner Frau werden illegale Aneignung von Vermögen und illegaler Devisentransfer ins Ausland vorgeworfen. Mit dem Haftbefehl müssen die beiden im Falle einer Verhaftung nach Tunesien ausgeliefert werden. Die Übergangsregierung hat daher auch Interpol eingeschaltet. Soll heißen, knapp 14 Tage nach seiner Flucht geht es Ben Ali nun selbst an den Kragen. Aber das ist noch nicht alles. Justizminister Chebbi verliest eine lange Liste von Tunesiens Most Wanted. Die meisten sind bereits festgenommen und gehören zum berüchtigten Trabelsi-Clan der Präsidentengattin. Die Trabelsis haben über Jahre hinweg die Wirtschaft des Landes systematisch ausgeplündert. Nun soll ihnen der Prozess gemacht werden. Die Übergangsregierung will damit Zeichen setzen und zeigen, dass sie es ernst meint mit dem Großreinemachen. In einem Staat, der über Jahrzehnte durchsetzt war mit Mitgliedern eines Unrechtsregimes, denen es ausschließlich darum ging, sich hemmungslos selbst zu bereichern. Wenige Tage nach Ben Alis Sturz hatte Tunesiens Regierung bereits mit der Suche nach seinem Vermögen im Ausland begonnen. Hilfe kam von den Eidgenossen. Die Schweizer Regierung fror mögliche Konten des Clans ein. Die EU will nachziehen. Deutschland und Frankreich haben bereits Unterstützung für Kontensperrungen angekündigt. Die Justiz greift nach Ben Ali. Nur bleibt die Frage, ob die Nachricht vom Haftbefehl gegen ihn und seine Frau die Menschen draußen im Land beruhigt. Denn seit mehreren Tagen schon belagert eine Menschenmenge rund um die Uhr den provisorischen Sitz der Übergangsregierung im Rathaus von Tunis. Viele sind aus dem Landesinneren angereist. Am Morgen setzte die Polizei erneut Tränengas ein, um Demonstranten am Durchbrechen einer Absperrung zu hindern. Die Tunesier warten auf eine Kabinettsumbildung und verlangen den Rücktritt der ehemaligen Ben Ali-treuen Minister, die nach wie vor Schlüsselposten besetzen.
36 Menschen starben, viele weitere wurden schwer verletzt bei dem Selbstmordanschlag am Montag, bei dem Attentat auf den internationalen Flughafen in Moskau. Nun handelt die Regierung, nun handelt auch der Präsident. Stefan Laak berichtet.
Zwei Tage nach dem Terroranschlag auf dem Moskauer Flughafen Domodedowo hat der russische Präsident Medvedev hohe Beamte und Offiziere gefeuert. Vor seinem Abflug zum Weltwirtschaftsforum nach Davos hatte er eine Sitzung geleitet, an der unter anderem Innenminister Nurgaliyev und Geheimdienstchef Bortnikow teilnahmen. Vor laufenden Kameras sagte Medvedev: Wenn die Leute nicht verstehen, wie sie ihre Arbeit zu machen haben, dann müssen wir uns eben andere suchen. Nun muss der Regionalchef der Behörde für Transportsicherheit, Alexejew, seinen Hut nehmen. Entlassen wurden unter anderem auch zwei ranghohe Mitarbeiter des Innenministeriums, die für die Militärtruppen im Nordkaukasus zuständig sind. Eine genauere Begründung für diese Maßnahmen gab es nicht. Medvedev verlangte zudem von Innenministerium und Geheimdienst FSB eine Liste mit Namen weiterer Beamter, die entlassen oder anderweitig bestraft werden müssten. Auch forderte er die Sicherheitsbehörden auf, ein Antiterror-Alarmsystem für öffentliche Verkehrssysteme zu erarbeiten. Die Hintergründe des Terrorakts sind immer noch unklar. Russische Medien zogen eine Verbindung zu einem gescheiterten Anschlag, der in der Silvesternacht auf dem Manegeplatz in Kremlnähe geplant gewesen sein soll. Der Sprengstoffgürtel der mutmaßlichen Attentäterin war allerdings vorher explodiert. Ihre Komplizen, Terroristen aus dem Nordkaukasus, hätten danach den Flughafen als Anschlagsziel gewählt.
Im Schweizer Wintersportort Davos beginnt heute das Weltwirtschaftsforum traditionell und es versammeln sich viele hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Sie wollen beraten und diskutieren darüber, wie die Welt aussieht, zwei Jahre nach der Weltwirtschaftskrise. Einzelheiten von Pascal Lechler.
Optimismus bestimmt in diesem Jahr das Weltwirtschaftsforum in Davos. Vor zwei Jahren war hier noch das große Zähneklappern angesagt. Inzwischen sind viele Firmen auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Die Banken haben wieder glänzende Bilanzen und ihre Angestellten verdienen wieder atemberaubende Boni. Von Krise keine Spur mehr? Keineswegs. Klaus Schwab, der Chef des Weltwirtschaftsforums, will, dass die 2500 Teilnehmer in den nächsten vier Tagen über die Lehren, die man aus der Krise ziehen sollte, diskutieren. Schließlich sei die Krise nicht nur eine Konjunktur, sondern auch eine Wertekrise gewesen, so Schwab.
Wir müssen unsere ethischen Vorstellungen darauf ausrichten, dass wir eine solche Krise verhindern in der Zukunft. Das ist nicht nur eine Frage der Regulierungssysteme, sondern es ist eine Frage, ob wir eine neue Bescheidenheit erlernen, die notwendig ist, wenn wir wirklich nachhaltig aus dieser Krise herauskommen wollen.
So prominent besetzt wie in diesem Jahr war das Weltwirtschaftsforum noch nie. Mehr als 30 Staats- und Regierungschefs, 1400 Manager und 8 Notenbankchefs nehmen ab heute an dem Treffen in Davos in der Schweiz teil. Dass sich die Machtverhältnisse in der Welt verschoben haben, zeigt sich auch an den Delegationen aus China und Indien. Noch nie kamen so viele Teilnehmer aus diesen beiden Schwellenländern. Jetzt nach der Krise sei es an der Zeit, sich den aufstrebenden Volkswirtschaften zuzuwenden, meint Norbert Winkel-Johann, Deutschlandchef der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers.
Indien zeigt sich hier sehr stark, weil Indien erkannt hat, es geht nur über Transparenz und Öffnung. Die russische Delegation ist sehr stark. Also ich verspreche mir hiervon, dass das Thema Globalisierung, das ja mit so ein bisschen Negativ-Image in den letzten Jahren behaftet wird, dass dieses durchaus positiv bei den Diskutanten und später auch in der Bevölkerung ankommt, dass man sagt, wir müssen Globalisierung managen, positiv managen und dann für alle unter dem Strich etwas Vernünftiges daraus ziehen zu können.
Weitere Themen des diesjährigen Forums sind die Schuldenkrise in Europa, die Frage, wie künftig Wirtschafts- und Finanzkrisen vermieden werden könnten, die Rohstoffknappheit und eine drohende Inflation. Auch der Euro wird ein zentrales Thema sein. Jürgen Grossmann, Vorstandsvorsitzender von RWE, glaubt, dass sich Europa gerade angesichts der Euro-Schwäche mehr anstrengen muss.
Im Verhältnis zum Dollar sind wir gut. Aber sagen wir mal, das ist nicht gerade eine Schönheitskonkurrenz von diesen beiden Währungen. Die Stars der Weltwährungen sind ja Währungen aus Wirtschaftsräumen, die groß stark aufsteigen im Moment. Ja? Also insofern relativ stabil Euro im Verhältnis zum Dollar, aber natürlich ein Underperformer im Verhältnis zu anderen Weltregionen. Das müssen wir dadurch ändern, dass wir eben Europa wieder wettbewerbsfähiger machen. Und da haben wir alle Chancen zu. Und diese Konferenz hier, finde ich, gibt einem immer eine Motivation zu sagen, wie sich hier Indien darstellt. Also Mensch, wir haben doch noch mindestens bessere Chancen. Warum kriegen wir nicht ein ähnliches Wachstum hin und eine ähnliche Dynamik.
Über 4000 Soldaten und Polizisten schützen die unzähligen VIPs. Nach den zahlreichen Briefbombenanschlägen auf Botschaften und dem Selbstmordattentat in Moskau wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.
Bernd Eichinger starb am Montag in Los Angeles plötzlich im Alter von 61 Jahren. Kollegen des Filmproduzenten und Regisseurs sind erschüttert. Auch die Bundeskanzlerin ist bestürzt. Unser Kino verliert mit ihm nicht nur den erfolgreichsten Produzenten der letzten Jahrzehnte, sondern auch seinen leidenschaftlichsten Antreiber und Träumer. Das sagte die Kanzlerin heute in Berlin. Und wie leidenschaftlich Bernd Eichinger war, daran erinnert noch einmal Martina Butler in ihrem Nachruf.
Ich liebe Filme machen, das ist mein Leben. Und ich bedanke mich bei all denen, die das wunderbare Leben mir möglich machen und hoffentlich noch länger möglich machen werden. Vielen herzlichen Dank.
Der Mann in Jeansjackett mit Zigarette hat sich selbst mal als filmsüchtig bezeichnet. Und er lebte seine Sucht aus. Die Liste der Filme, die er produziert hat, ist lang. Christiane F., Die unendliche Geschichte, Der Name der Rose, Das Geisterhaus oder Der Bader-Meinhof-Komplex. Manta Manta hat er auch ins Kino gebracht und damit Til Schweiger zum Durchbruch verholfen. Mit ihm drehte er auch Den bewegten Mann. Der Schauspieler ist geschockt über die Nachricht vom Tod des 61-Jährigen.
Ich bin unendlich traurig. Bernd war nicht nur der wichtigste deutsche Filmproduzent, sondern es war ein ganz enger Freund von mir und ich habe ihn wirklich unendlich geliebt.
Der Turnschuhträger Eichinger war ein Großer der Filmbranche in Deutschland und in Hollywood. Regisseur Oskar Röhler hat mit ihm Elementarteilchen gedreht und ihn gut gekannt.
Ganz große Persönlichkeit in jeder Hinsicht. Ein unglaublich guter Kopf, ein unheimlich toller Denker, der auch, sagen wir mal, so aus der Mitte des Volkes irgendwie kommt und trotzdem einfach weit drüber raus war, was seine filmischen Visionen angeht und der trotzdem die Leute eigentlich gefangen hat. Und jemand, auf den man sich eigentlich immer irgendwie verlassen konnte. Und das ist ein ganz großer Verlust.
1979 erwarb Eichinger die angeschlagene Konstantin-Film und machte sie zu einem Schwergewicht der Branche. Er drehte Filme mit Wim Wenders, Doris Dörrie und Caroline Link. Schauspieler Otto Sander ist fassungslos über den Tod des Filmmoguls.
Uns hat eine tiefe Kameradschaft, Freundschaft will ich nicht sagen, aber verbunden. Und oh ja, wir hatten noch viel vor miteinander. Oh, das nimmt mich mit.
Blockbuster Made in Germany, ein Büro am Sunset Boulevard. Eichinger schaffte den Spagat und er hat den deutschen Film nach vorn gebracht. Der Sohn eines Landarztes hatte ein Näschen für den Erfolg. Er hat Auszeichnungen zuhauf bekommen, nur der Oscar war nie dabei. Im vergangenen Jahr wurde er beim Deutschen Filmpreis für sein Lebenswerk geehrt.
Es war ein besonderer Moment, es hat mich sehr berührt, also wie die Leute dann doch extrem lange mir da ein Standing Ovation gegeben haben. Da sind mir die Beine ein bisschen zittrig geworden.
Bernd Eichinger war das Multitalent der deutschen und der internationalen Kinowelt, starb am Montag in Los Angeles. Und zu unserem letzten Beitrag: Was ist wirklich passiert? Wer hat Schuld an dem schweren Unfall am 4. Dezember in der ZDF-Sendung Wetten, dass? Damals war ein Wettkandidat mit Stelzen über ein fahrendes Auto gesprungen, schwer gestürzt und der junge Samuel Koch hatte sich schwer verletzt. Nun liegen erste Ermittlungserkenntnisse vor. Einzelheiten von Benjamin Sartori.
Rund anderthalb Monate nach dem Unfall in der Fernsehsendung Wetten, dass? Hat das ZDF in Köln zwei Untersuchungen zu dem Vorfall vorgestellt. Sowohl das externe Gutachten der dortigen Sporthochschule als auch eine Dokumentation des Senders selbst schließen eine Fremdschuld aus. Am 4. Dezember war während der Sendung ein Kandidat beim Versuch, mit Sprungstelzen über ein fahrendes Auto zu springen, gestürzt. Der 23-Jährige ist seitdem teilweise gelähmt. In der Untersuchung der Sporthochschule Köln kommt ein Biomechaniker zu dem Schluss, dass der Unfall die Folge einer unglücklichen Verkettung von Bewegungsfehlern des Wettkandidaten war. Technische Fehler oder Mängel, zum Beispiel an den Sprungstelzen, konnten demnach nicht nachgewiesen werden. Das ZDF verwies in einer Dokumentation darauf, dass die Wette im Vorfeld mehrmals geprobt worden sei. Zwischenzeitlich sei sogar im Gespräch gewesen, den Kandidaten über Traktoren springen zu lassen. Das habe der zuständige Sicherheitsingenieur abgelehnt. Allerdings räumte der Sender ein, dass es im Vorfeld mehrere Alternativen zu der riskanten Wette gegeben hatte. So habe der Kandidat zum Beispiel vorgeschlagen, mit Hilfe der Sprungstelzen Lichter in 3 Meter Höhe auszuknipsen. Der Verletzte wird derzeit in einer Schweizer Spezialklinik behandelt. Es gilt als unwahrscheinlich, dass er jemals wieder normal laufen kann.
Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und in der Info im Studio war Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.